SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, das die Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Nach dem tödlichen Bahnunfall, die SBB entdecken 5 weitere defekte Türen, mehr dazu gleich. Praktisch oder heikel, der Bundesrat will eine schweizweite Adressdatenbank aufbauen.
Grundsätzlich ist Transparenz der persönlichen Daten zu Handeln der Behörden immer ein Anlass für eine gewisse Skepsis,
sagt Kurt Fluri von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats. Unserer Lieblingsfrucht geht es an den Kragen. Ein verheerender Pilz befällt die Hauptbananenplantagen in Kolumbien. Die Regierung reagiert mit Rodung.
Die Kolumbien-Autoritäten, die haben ganz gut gemacht, um es in diesem Region zu behalten. Und wir werden mal sehen, ob das geht,
sagt der Forscher in den Niederlanden. Königlich wird es heute im Rendezvous mit Stockholm. Denn die Könige des Pop, ABBA, sind gleich beliebt in Schweden wie die königliche Familie, erzählt unser Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Fall rüttelte Bahnangestellte und Pendlerinnen gleichermaßen auf. Anfang August starb ein Zugbegleiter, als er in der Tür eines abfahrenden Zuges eingeklemmt und mehrere hundert Meter mitgeschleift wurde. Offenbar funktionierte der Einklemmschutz der Türe nicht. Die SBB hat in der Folge alle 500 Waggons dieses Typs testen lassen und offenbar wirklich Mängel entdeckt. Christoph Brunner, 5 Türen waren defekt. Sind sie nur dank dieser Sonderuntersuchung aufgedeckt worden?
Nein, diese Türdefekte, sagen die SBB, die wären auch ans Licht gekommen bei den normalen Kontrollen, die da durchgeführt werden. Diese Wagen, die da betroffen waren vom Unfall, der sogenannte Einsatzwagen 4 von Ende der 80er Jahre, der wird ja alle 7 bis 10 Tage regulär kontrolliert. Also da schaut man eben auch die Türen an, öffnen sie sich, schließen sie so, wie sie sollten, und eben auch reagiert der Einklemmschutz. Und dieser Defekt, diese 5 Defekte, die man jetzt festgestellt hat, die wären auch zutage gefördert worden bei diesen regulären Kontrollen. Was aber die Sonderkontrolle neu hervorgebracht hat, ist ein verdeckter Mangel, von dem man bis jetzt noch nichts wusste. Der Einklemmschutz, der funktioniert nicht immer richtig.
Also, und was ist denn für ein verdeckter Mangel, den man in dem Fall zufällig gefunden hat?
Der Einklemmschutz, der ist zu wenig sensibel in gewissen Situationen, nämlich dann, wenn der Zugbegleiter die Türen des Zugs schließt. In diesem Modus, der reagiert der Klemmschutz nicht so, wie er sollte, zu wenig sensibel, und das ist jetzt ein Mangel, an dem da gearbeitet wird.
Hatte dieser Mangel einen Einfluss auf den Unfall vom 4. August, soweit man jetzt weiß?
Die SBB sagen, da gäbe es keine Hinweise dazu. Bis jetzt geht man davon aus, dass der Einklemmschutz zum Unfallzeitpunkt gar nicht funktioniert hat. Und das bedeutet gemäß der SBB, dass der verdeckte Mangel auch nicht relevant war, weil eben der Einklemmschutz sowieso nicht zum Einsatz kam. Und deshalb muss man da jetzt nicht auf den Unfall zurückschließen. Aber natürlich, man hat diesen verdeckten Mangel jetzt dem Bundesamt für Verkehr gemeldet, und die SBB arbeitet auch daran, dass jetzt dieser Mangel so schnell wie möglich behoben wird.
Bei diesem Zwischenstand der Kontrollen sieht die SBB Handlungsbedarf jetzt? Also ergreift sie besondere Maßnahmen?
Bis jetzt gäbe es da keine Anzeichen dazu. Das bedeutet, die betreffenden Wagen, die bleiben weiterhin im Verkehr, die werden eingesetzt im regulären Zugverkehr, und man müsse da jetzt nicht aus Sicherheitsgründen diese Wagen irgendwie auf das Abstellgleis stellen. Und auch das Abfahrtprozedere, das Zusammenspiel zwischen den Lokführern und den Zugbegleitern, wenn sich die Türen schließen und wenn der Zug dann abfährt, auch an diesem Prozedere müsse da nichts geändert werden. Das sei sicher so, wie es bis jetzt gestaltet sei. Da müsse man keine Änderungen vornehmen.
Die Sonderkontrolle dieser 500 Waggons dauert insgesamt 6 bis 7 Wochen. Was heißt denn das für den Bahnverkehr?
Es ist natürlich so, dass man das merkt. Das sind immerhin fast 500 Waren, die da kontrolliert werden müssen. Eine Kontrolle, so wie sie jetzt durchgeführt wird, dauert 2 bis 4 Stunden, haben die SBB gesagt. Und das heißt, dass die da einen halben Tag nicht im Verkehr sein werden. Und das spürt man dann auf dem Netz, weil diese Wagen dann fehlen. Die SBB sagt, es gibt da gewisse Zugkompositionen, die dann mit weniger Wagen unterwegs sein müssen. Und für die Passagiere heißt das, es wird auf den Zügen, auf denen es jetzt sowieso schon eng ist, noch etwas enger, also wieder weniger Sitzplätze, mehr stehen in den Zügen, das dürfte da dann die Folge sein. Und das eben noch wahrscheinlich bis etwa Ende September, wenn dann diese Sonderkontrolle abgeschlossen ist.
Danke für die Informationen aus erster Hand aus Zürich, Christoph Brunner. Weiter zur Nachrichtenübersicht mit Mara Zehnhäusern.
Der Bundesrat will die Umweltauflagen für Wasserkraftwerke lockern. Er unterstützt eine entsprechende Gesetzesänderung. Konkret sollen Betreiber von Wasserkraftwerken, wenn sie ihre Konzession erneuern, weniger Maßnahmen zum Schutz der Umwelt ergreifen müssen. Bisher mussten Kraftwerke laut Gesetz Ersatz leisten für Eingriffe in schutzwürdige Natur, und zwar auf Grundlage des Zustandes, in welchem sich die Landschaft befand, bevor eine Anlage darauf gebaut wurde. Neu soll der Zustand mit dem Kraftwerk als Ausgangslage für die neue Konzession dienen. Schwere Fälle von illegalem Handel mit geschützten Tier- und Pflanzenarten sollen künftig als Verbrechen gelten. Entsprechend sollen auch die Strafen härter ausfallen, das will der Bundesrat. Er hat die Vernehmlassung zur Revision des sogenannten Bundesgesetzes über den Verkehr mit Tieren und Pflanzen geschützter Arten eröffnet. Ein schwerer Fall liegt beispielsweise vor, wenn Personen gewerbs- oder bandenmäßig den Handel betreiben oder eine große Anzahl von geschützten Exemplaren verkauft. Mit der Gesetzesrevision setzt der Bundesrat ein internationales Artenschutzübereinkommen um. Die Vernehmlassung läuft nun bis Mitte November. Die Sozialkommission des Ständerates will die Renten der Kinder von IV-Rentnerinnen und Rentnern nicht kürzen. Damit stellt sich die Kommission einstimmig gegen den Nationalrat. Dieser hatte beschlossen, die Renten für Kinder von IV-Bezügern um 1/4 zu senken. Die Sozialkommission des Ständerats befürwortet außerdem den Übergang zu einem sogenannten stufenlosen Rentensystem in der IV. Hier ist das Ziel, dass Menschen mit Behinderungen ihre verbleibende Arbeitsfähigkeit nutzen können. Heute ist dies nicht immer der Fall. Das Geschäft geht nun in den Ständerat. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland ist im zweiten Quartal des laufenden Jahres um 0,1% gesunken. Im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 0,4% gewachsen. Gebremst wurde die Entwicklung nach Angaben des Deutschen Statistikamts vom Außenhandel. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sanken im Vergleich zum Vorquartal stärker als die Importe. Die privaten Konsumausgaben stiegen dagegen und auch die Unternehmen investierten mehr. Auch der Internetkonzern Facebook hat Sprachnachrichten seiner Nutzerinnen und Nutzer abgehört. Facebook hat einen entsprechenden Bericht von Bloomberg bestätigt. Mitarbeitende hätten ausgewählte Aufnahmen angehört und abgetippt, um eine Transkriptionsfunktion zu verbessern. Es sei nur ein kleiner Teil der Nutzer betroffen gewesen und die Praxis sei inzwischen gestoppt worden, so Facebook. Zuvor war bekannt geworden, dass die Unternehmen Amazon, Apple und Google Sprachbefehle auswerten ließen. Erste Kulturhäuser in den USA haben Konzerte mit dem spanischen Opernstar Placido Domingo abgesagt. Dies als Reaktion auf Vorwürfe gegen Domingo wegen sexueller Übergriffe. Die Oper in San Francisco und das Philadelphia Orchestra möchten nicht mehr wie geplant mit Domingo zusammenarbeiten. Die Oper in Los Angeles kündigte eigene Ermittlungen an. Mehrere Sängerinnen und eine Tänzerin werfen Domingo unter anderem unerwünschte Küsse auf den Mund und drängen auf private Treffen vor. Es geht um Vorfälle, die bis zu 30 Jahre zurückliegen. Domingo selbst wies die Vorwürfe zurück. Das Wetter. Heute scheint häufig die Sonne, morgen ist es wechselnd bewölkt und stellenweise gibt es Regen. Die Temperatur erreicht im Norden an beiden Tagen rund 22, im Süden gibt es rund 26 Grad.
Wo ist eigentlich Frau Müller zu Hause und wo wohnt Herr Meier? Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz will der Bund in einer Datenbank erfassen, einem riesigen Verzeichnis aller Adressen. So könnten Behörden vom Bund, aber auch von Kantonen oder Gemeinden Personen leichter finden. Aber auch private Anwender, zum Beispiel Krankenkassen, sollen Zugriff auf diese Adressen bekommen. Gaudenz Wacker.
8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählt das Bundesamt für Statistik derzeit. Sie alle haben irgendeine Postadresse, registriert sind sie bei ihren Gemeinden oder auch ihren Kantonen. Sobald aber andere Kantone oder der Bund eine Adresse suchen, müssen sie manchmal suchen gehen. Etwa wenn eine Person mehrfach von Kanton zu Kanton umgezogen ist. Umständlich und aufwendig könne das sein, schreibt der Bundesrat. Er möchte deshalb eine nationale Adressdatenbank schaffen, mit den wichtigsten Eckdaten von jedem Einwohner, jeder Einwohnerin. Name, Adresse, Geschlecht, Geburtsdatum, Datum von Zuzug und Wegzug. Die Abfrage soll mit der AHV-Nummer erfolgen. Zugriff auf dieses Register hätten Verwaltungen, aber auch Dritte, wie Krankenkassen, Unfallversicherungen, Ausgleichskassen oder Pensionskassen. Das kann zum Beispiel für eine Verwaltung nützlich sein, die von einem Einwohner genau herausfinden will, wo er wie viel Wehrpflichtersatzabgabe schuldet. Oder für eine Krankenkasse, die einer Versicherten eine Rechnung schicken will, die ihren Umzug nicht gemeldet hat. Auch Gemeinden und Städte könnten also profitieren, sagt der Präsident des Städteverbandes, der FDP-Nationalrat Kurt Fluri. Er ist aber auch Präsident der Staatspolitischen Kommission, die sich um Datenschutzfragen kümmert, und sagt daher:
Grundsätzlich ist Transparenz der persönlichen Daten zuhanden der Behörden immer ein Anlass für eine gewisse Skepsis.
Das Interesse von Verwaltungen oder Krankenkassen müsse abgewogen werden gegenüber dem Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner. Und da befürchtet Fluri vor allem etwas.
Es muss mindestens die Kommerzialisierung, das Geschäfte machen mit diesen Daten, muss verunmöglicht werden. Sonst wird diese Vorlage einen schweren Stand haben.
Der Bundesrat beruhigt. Wer in der neuen Adressdatenbank recherchiert, soll dies nur tun dürfen, wenn er dafür einen gesetzlichen Auftrag hat. Einwohnerinnen und Einwohner wiederum haben eine gewisse Kontrollmöglichkeit. Sie könnten nachfragen, wer wann nach ihren Daten suchte. Zudem könnte mit Stichproben untersucht werden, ob einzelne Datenabfragen wirklich den Regeln entsprachen. Dem Präsidenten der Staatspolitischen Kommission, Kurt Fluri, reicht das noch nicht ganz. Seine Kommission tagt ab morgen, beugt sich unter anderem übers Datenschutzgesetz und hat dafür den eidgenössischen Datenschützer eingeladen. Ihm werde die Kommission nun gleich auch Fragen zur vorgesehenen zentralen Adressdatenbank stellen, kündigt Fluri an.
Neue Einblicke, das bietet Ihnen Ihr Rendezvous mit diesen Themen. Die Banane ist bedroht, da es nur eine Sorte Bananen gibt. Darum ist der Pilz verheerend. Zur Bananenzukunft gleich mehr. Was einst geeint war, ist seit der Abstimmung getrennt. Im Unzernonetal brechen alte Wunden auf. Traumjob Chef. Es gibt einen Job, in dem Studenten ihre Fähigkeiten in der Praxis beweisen können. Die Geschichte kurz war eins. Sie ist süß, macht satt und ist eine der beliebtesten Früchte, die Banane. Nur der Apfel ist populärer. Doch jetzt ist die Banane, wie wir sie kennen, bedroht, mit verheerenden Folgen. Denn die Banane ist ein Grundnahrungsmittel für rund 400 Millionen Menschen. Was die Banane bedroht, ist ein Pilz, der sich seit 1990 aus Südostasien verbreitet, zuerst in Ostafrika, vereinzelt am Mittelmeer, aber jetzt hat der Pilz die Hauptanbaugebiete in Mittelamerika erreicht. Kolumbien hat 170 Hektar Wald bzw. Plantage gerodet, Sperrbezirke eingerichtet und den nationalen Notstand ausgerufen. Denn es gibt bisher kein Gegenmittel gegen den Pilz. Ich sprach darüber mit Harold Meyer. Er erforscht die Zucht und die Krankheiten von tropischen Pflanzen an der Universität Wageningen in den Niederlanden. Ich fragte den Bananenexperten, wie dramatisch ist diese neue Situation?
Das ist ein bisschen dramatisch. Wir haben schon seit 1990 gesehen, dass die Pilze sich schon ausbreitet. Im letzten 2-3 Jahren ist es ganz schnell gegangen. Das ist ein bisschen dramatisch. Die Kolumbien-Autoritäten, die haben ganz gut gemacht, um es in diesem Region zu behalten. Und wir werden mal sehen, ob das geht.
Das heißt, Sie hoffen, dass man diese Ausbreitung stoppen kann, dass es vielleicht beschränkt wird auf diese 170 befallenen Hektaren in Kolumbien?
Wir hoffen, dass es gestoppt werden kann. Wenn man gut arbeitet und gut nachdenkt, was man tun sollte, dann wäre es möglich, um es sehr reduziert zu halten. Und dann wird es noch Jahre nehmen, bevor es verbreitet.
Ein Problem ist ja, dass es eine einzige Sorte ist, dieser Banane, die wir alle kennen, dieser süßen, beliebten Sorte. Und da stellt sich ja schon die Frage, könnte man nicht mit der neuen gentechnischen Editierungsmethode der CRISPR-Cas eine resistente Sorte entwickeln?
Wir denken, dass es möglich ist. Wir haben schon mit unserer Gruppe gesehen, dass wir können Gene einbringen in die Banane und dann ist es resistent gegen diese Krankheit. Wir wissen noch nicht ganz, wie die Pilze die Banane infektiert und welchen Genen einen Rolle spielen. Wenn wir das wissen, dann können wir die brechen mit CRISPR-Cas. Und dann sollte es möglich sein, um so neue Bananen zu züchten.
Das Problem ist ja seit 1990 bekannt. Warum hat man eigentlich nicht versucht, die Banane mit konventionellen Mitteln zu verändern, also zu züchten oder zu kreuzen?
Wenn man die Cavendish in Lateinamerika gesetzt hat, hat er 60 Jahre gestanden und da war kein Problem. Wenn die neue Krankheit in Taiwan in 1990 kam, man hat gedacht, ja, das wird noch dauern, wir haben Zeit. Aber jetzt geht es ganz rasch. Jetzt ist es Zeit, um da richtig zu gucken, wie das so gehen sollte.
Wie groß wäre eigentlich der wirtschaftliche Schaden, wie Sie ihn überschauen können, wenn es die Banane, so wie sie heute ist, nicht mehr gäbe?
Die Schaden wird ganz groß für die Bananenindustrie, denke ich. Aber wenn da eine neue Banane kommt, und das ist möglich innerhalb, sage 7 bis 10 Jahre, dann denke ich, dass das Problem noch nicht so groß ist.
Das heißt aber, die neue Banane, die dann kommen könnte in 7 bis 10 Jahren, wäre dann eine genetisch veränderte.
Ich denke, dass wir die Genetika brauchen, um zu gucken, was wir suchen sollen. Und dann können wir ganz gerichtet suchen nach den Bananen mit resistent gegen diesen Pilze und kapabel für Transport und so weiter und so weiter. Dann kann man die richtigen Pflanzen auswählen. Und was wir denken, ist, dass wir brauchen mehrere Bananenpflanzen. Ist wie man zu dem Supermarkt geht. 20 Jahre her hatten wir nur 2 Tomaten. Ja? Und wenn wir jetzt gehen, dann können wir wählen von 10, 20. Und das, vielleicht ist das auch der Weg für die Bananen, dass in einigen Jahren wir gehen zum Supermarkt und dann können wir wählen von 3, 4, 5 Bananensorten. Und das würde viel besser sein.
Sagt der niederländische Bananenforscher Harold Meyer im Rendezvous. Beim Joggen, beim Velofahren, beim Fußball. Wir schwitzen stärker als früher. Es wird heißer wegen dem Klimawandel. Gleichzeitig heizt der Sport selbst das Klima an. Spitzenskifahrerinnen, Tennisspieler, Fußballmannschaften oder Autorennfahrer jetten für ihre Wettbewerbe rund um die Welt. Und an Schwingfeste, Rennen oder Grümpelturniere kommen immer noch viele Zuschauer mit dem Auto. Fragt sich also, was macht eigentlich der Sport gegen den Klimawandel? Bert Sprecher.
Die Klimadebatte ist auch in der Sportwelt angekommen. Gerade deshalb, weil viele Outdoor-Sportarten unter den warmen Temperaturen leiden. Erste entsprechende Initiativen sind deshalb entstanden, sagt Kai Landwehr, Medienbeauftragter der Klimaschutzstiftung MyClimate, eine private Organisation, bei welcher man CO2 kompensieren kann.
Es gibt Einzelsportler, die sich sehr stark für den Klimaschutz einsetzen. Es gibt gerade im Bereich der Großsportveranstaltung viele Bestrebungen, diese nachhaltiger und klimafreundlicher auszurichten. Es gibt aber noch in vielen Bereichen des Schweizer Sports große Potenziale für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Sportveranstaltungen wie zum Beispiel die Tour de Ski, das Skirennen in Adelboden oder auch das eidgenössische Schwingfest in Zug. Oder es sind auch Einzelsportler, welche sich für den Klimaschutz einsetzen, wie zum Beispiel die Skirennfahrerin Michelle Gysin. Was fehlt und Kai Landwehr anspricht, sind im Moment die Verbände und die Sportclubs. Dort würde er sich viel mehr wünschen.
Im Bereich der Verbände das Thema diskutiert wird, das Thema auch auf der Agenda steht, aber sich zumindest aus unserer Sicht bisher noch nicht in konkreten Handlungen das dann auch wie sich widerspiegelt. Wir sind in Gesprächen, kleinere Verbände haben noch andere Sorgen. Bei größeren Verbänden sind wiederum andere Themen vielleicht im Fokus, also im Bereich des Schweizer Fußballs, Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer noch eine Randnotiz.
Beim Dachverband für den Schweizer Sport, bei Swiss Olympic, sind fertige Klimaprojekte zurzeit wirklich nicht vorhanden. Umweltschutz sei zwar schon lange ein wichtiges Thema, erklärt Samuel Wittenbach, Leiter der Werteabteilung bei Swiss Olympic. Der Bereich Klimaschutz komme aber erst jetzt dazu.
Wir verstehen Klimaschutz ein bisschen mehr als CO2-Kompensation. Mobilität, Lärmbelastung, aber auch Biodiversität, Abfall, Wasserverschmutzung. Also da geht etwas, aber es sind nicht die fixfertigen Klimaschutzprojekte, die sie nach aussen finden. Aber es ist ein Thema. Und dort sind wir dran, wie wir die Emissionen künftig kompensieren können und damit aber gleichzeitig auch CO2-Kompensationsprojekte im Schweizer Sport fördern.
Hier sucht Swiss Olympic Konzepte und Möglichkeiten, welche für die Verbände und Clubs umsetzbar sind. Konkretes aber gibt es im Moment noch nicht. Und so sind es eben Einzelinitiativen wie das eidgenössische Schwingfest ESAF im Zug. Die Schwinger haben mit MyClimate eine Zusammenarbeit gestartet und viele Punkte gefunden, wie Ressourcen eingespart werden können, erklärt Kai Landwehr.
Da gibt es relativ naheliegende Maßnahmen, wie zum Beispiel den Verzicht auf einen analogen Festführer. Das waren ganze Bücher, die man dort ausgeteilt hat und konnte dadurch allein 18 Tonnen an Papierverbrauch einsparen. Gleichzeitig ist ein wichtiger Bereich bei Veranstaltungen ist der Bereich Verpflegung, Getränke und Speisen. Und auch dort hat das ESAF unter anderem mit einem sehr wegweisenden Depotkonzept darauf reagiert.
Entscheidend in Sachen Klimaneutralität im Sport ist allerdings nicht nur der Spitzensport mit all seinen Veranstaltungen, sondern, wie WWF Schweiz festhält, vor allem der Breitensport. 90% der schädlichen Emissionen würden die Hobbysportler produzieren, erklärt Patrick Hofstetter, Klimaexperte beim WWF. Dort müsse der Hebel angesetzt werden.
Die paar Profis, die wir haben und das Geld damit verdienen, die sind vernachlässigbar. Wir haben in der Schweiz enorm viele auch lizenzierte Sportler in all diesen vielen Sportarten. All die gehen regelmässig ins Training und das meistens mit dem Auto. Das ist eigentlich die Hauptklimabelastung.
Und deshalb wäre natürlich doppelt wichtig, dass der Spitzensport mit seiner Strahlkraft vorausgeht und so das Vorbild eben für den breiten Sport wird.
Beat Sprecher. Die Zeit 8:08. Der Schweizerische Nationalpark in Graubünden. Seit 1914 gibt es dieses geschützte Gebiet im Raum Ofenpass, das viele von uns schon erwandert haben. Es brauche mehr Nationalparke in der Schweiz als nur diesen einen in Graubünden, sagen Naturschützer und engagieren sich entsprechend. Letztes Jahr aber erlitten sie einen Rückschlag. Im Tessiner und Sernonetal lehnte die Mehrheit der Stimmbevölkerung das geplante Nationalparkprojekt ab. Die Abstimmung hat der Stimmung im Tal nicht gut getan. Was im Monsernonetal seit Jahren im Argen liegt, ist nun aufgebrochen. Caroline Türkauf.
Eine schmale Straße verbindet die kleinen Dörfer, die an den Hängen des abgeschiedenen Tals kleben. Im Dörfchen Locker steht darauf eine einsame Gestalt im Schatten eines Hauses. Es ist eine 80-jährige Witwe, die ihren Namen nicht verraten will.
Tanti dicono che è rimasta come una cicatrice.
Viele sagen, diese Abstimmung habe bei ihnen eine Narbe hinterlassen. Sie sind enttäuscht, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Die Befürworter erhofften sich vom Park wirtschaftlichen Aufschwung. Sie selber sehe schwarz für das Tal. Alle Jungen gehen weg, die Alten sterben aus. Bis in 20 Jahren werde sich das Tal vielleicht schon entleert haben, sagt sie und geht vorbei am Lebensmittelgeschäft, in dem eine Südamerikanerin hinter der Kasse sitzt. In der einzigen Beiz im Ort isst sie jeden Tag das Mittagessen, um Gesellschaft zu haben. An einem Nebentisch sitzt Roberto Garazzetti, Präsident des Patriziats Onsernonetal und ein großer Befürworter des Parks.
È stato un periodo duro, che ancora adesso queste cicatrici ci sono.
Der harte Abstimmungskampf hat Narben hinterlassen. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Diese Abstimmung beeinflusst immer noch unseren Alltag. Die Parkfrage habe Familien zerrissen, die Streitereien seien nun stummen Feindseligkeiten gewichen.
Die Personen, die nicht mehr zusammen sprechen, die versuchen, sie zu ignorieren.
Die Leute ignorieren sich, sie reden nicht mehr miteinander. Das ist ärgerlich. Die Straßenseite wechseln, wenn es nur eine schmale Straße gibt, ist schwierig. Je kleiner das Dorf, desto spürbarer die schlechte Stimmung. Er versuche mit allen zu reden, auch mit denen, die ihn ignorierten, weil er für den Park war, sagt der einzige unter 40-Jährige im Lokal, Nadir Cortesi.
Perché i problemi che secondo me poteva risolvere il parco restano.
Die Probleme, die der Park gelöst hätte, existieren immer noch. Jetzt müssen wir das Blatt wenden und versuchen, miteinander diese Probleme zu lösen, damit wieder junge Familien im Tal leben können. Doch es fehlen Zukunftsprojekte. Rund 80.000 Franken pro Jahr hätte der Bund an Parkprojekte bezahlt. Das hätte Arbeitsplätze gegeben, sagen die Parkbefürworter. Sie werfen den Parkgegnern vor, dass diese keine Ideen hätten, wie das abgeschiedene Tal überleben könnte. Einer der vehementesten Nationalparkgegner lebt außerhalb des Tals, der passionierte Jäger und CVP-Nationalrat Fabio Regazzi. Er bedauert die angespannte Stimmung im Tal und sagt:
Allora, secondo me è stato fatto un errore di fondo dai promotori di questo progetto.
Meiner Meinung nach haben die Parkpromotoren viel zu große Erwartungen geschürt. Sie machten, als würden durch den Park und die damit verbundene Geldspritze des Bundes alle Probleme dieser abgelegenen Täler gelöst. Jetzt, wo der Park nicht kommt, herrscht Katerstimmung. Dabei ließe sich mit etwas Kreativität schon einiges machen. Regazzi plädiert dafür, dass das Gebiet rund ums Onzanone-Tal ein kleinerer Park, ein sogenannter regionaler Naturpark werde. Ganz grundsätzlich sind solche regionalen Parks in der Schweiz viel weniger stark reglementiert. Das führt automatisch zu weniger Gegenwehr, zu weniger Kritik. Regazzi sagt, das Beispiel Binntal im Wallis zeige, wie gewinnbringend ein kleiner Park sein könne. Dass aus gescheiterten Nationalparkprojekten Regionalparkprojekte werden können, macht zurzeit übrigens gerade das Kalankatal in der italienischsprachigen Schweiz vor. Im Onzanone-Tal aber gibt es zurzeit keine Zukunftsvisionen. Und dass sich dessen Bewohner aufraffen können, konstruktiv über eine neue Parkidee nachzudenken, scheint undenkbar angesichts der angespannten Stimmung.
Caroline Türkauf. Und kurz noch eins, noch dies. Wären Sie gern verantwortlich für ein großes Unternehmen? Hätten Sie Spaß daran, an Sitzungen wichtige Entscheide zu fällen? Dann könnte Sie die Idee des Stellenvermittlers Sadeco interessieren. Als einziges Unternehmen in der Schweiz bietet es Praktika für Chefinnen und Chefs an. Nicht ganz uneigennützig. So kann der Stellenvermittler in Zeiten des Fachkräftemangels talentierte junge Leute anlocken. Wie diese Studentin, die Chefin von Adecco Schweiz einen Monat lang auf Schritt und Tritt begleiten durfte. Denise Joder-Schmutz berichtet.
Also ich bin die Jasmin Fritzlen. Ich studiere momentan internationale Beziehungen an der Universität in Genf und habe jetzt während diesem Monat Nicole Burt bei ziemlich all ihren Tätigkeiten verfolgen können und mit ihr an alles mitgehen und ein bisschen die CEO-Luft schnuppern.
Das sagt die 20-jährige Jasmin Fritzlen. Einen Chefposten zu erhalten ist schwierig. Beim Praktikum war das nicht anders. Jasmin Fritzlen war eine von 2.800 jungen Leuten, die sich auf die Ausschreibung von Adecco Schweiz beworben hatten. Weltweit konnten 47 junge Leute für einen Monat den CEO einer Ländergesellschaft von Adecco begleiten. Beim Job von Adecco Schweiz-Chefin Nicole Burt habe sie vieles überrascht, sagt Jasmin Fritzlen.
Ich hätte nicht gedacht, dass an dem Job so viel Empathie dranhängt. Man muss ein sehr tiefes und gutes Menschenverständnis haben, um auch wirklich zu wissen, wie man in jeder Situation reagieren kann und dass man nicht immer nur den toughen Boss raushängen lassen muss und vielleicht auch mal weniger genervt darauf reagieren kann, als was man vielleicht ursprünglich hätte wollen.
Sie habe viel über Führungsaufgaben gelernt und in so manchen Bereich Einblick erhalten. Außer bei persönlichen Mitarbeitergesprächen durfte sie überall dabei sein. Eine Herausforderung waren allerdings die langen Arbeitstage, sagt die junge Studentin.
Ich bin eine Person, die eigentlich generell schon ihre 8 Stunden Schlaf braucht und dann mit nur 6 oder 7 Stunden wirklich jeden Tag durchzukommen, war dann schon happig für mich.
Doch die Anstrengung habe sich gelohnt. Sie habe sich persönlich weiterentwickeln können.
Ich konnte definitiv mein Selbstbewusstsein steigern, vor allem in Meetingräumen, wo es viele Leute um mich herum gab, die natürlich ein sehr viel größeres Fachwissen hatten, dass man da dann gleich noch das Selbstbewusstsein dazu hat, seine Meinung sagen zu können und das vielleicht auch auf eine sichere Art zu machen, hat mich schon einiges gelehrt.
Vom Projekt profitierten nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch Adecco selber, sagt Personalchef Markus Ruf. Für das Personalvermittlungsunternehmen sei das Praktikum eine Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen und Talente anzulocken. Unter allen Bewerbern die geeignete Person zu finden, bedeutet zwar viel Aufwand, lohne sich aber unter dem Strich, sagt der Personalchef.
Aus diesem Pool sind natürlich ganz tolle, interessante junge Menschen dabei, die wir einerseits für uns im Unternehmen natürlich einsetzen können, andererseits aber auch potenziell vermitteln können an unsere Kunden. Also haben wir auf der Nutzenseite sicher auch eine gute Bilanz.
Das Projekt sei also nicht nur eine Marketingmaßnahme.
Man erhält eine einzigartige Möglichkeit, die Meinungen und Ansichten von jungen Personen kennenzulernen. Meine persönliche Erfahrung war wirklich, dass in Diskussionen rund um strategische Themen die Denkweise bei jüngeren Leuten einfach anders ist. Und das ist extrem bereichernd in solchen Diskussionen und kann dann schlussendlich auch zu anderen Entscheidungen führen.
Deshalb werde Adecco das Sommerpraktikum auch weiterhin anbieten, so der Personalchef. Jasmin Fritzlen ihrerseits will nun zuerst ihr Studium fertig machen. Was dann kommt, ist offen.
Das ist ehrlich gesagt für mich noch nicht ganz so klar. Ich will jetzt sicher weiterhin nachher noch einen Masters anschließen. Aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, in der Zukunft vielleicht mal in einer Führungsposition zu sein oder bei der Adecco-Gruppe zu arbeiten.
Die Geschäftsleiterin von Adecco Schweiz, Nicole Burt, konnte also auch dazu beitragen, dass Jasmin Fritzlen gerne eine Führungsposition übernehmen würde, für die Frauen schon heute so gesucht sind. Gute Chancen, bei Adecco eine Stelle in leitender Position zu finden, hätte Jasmin Fritzlen wohl. Nicht zuletzt dank des Netzwerks, das sie sich innerhalb des Unternehmens hat aufbauen können. Auch deshalb hat sich der Schlafverzicht für die Studentin gelohnt.
Die Zeit. Eins nach eins, vor dem Rendezvous mit Stockholm mit einem Hauch Monarchie. Die Schlagzeilen, bitte, Mara Zennhäusern.
Nach dem tödlichen Arbeitsunfall eines Zugbegleiters hat die SBB 360 Türen des betreffenden Wagentyps untersucht. Dabei seien 5 defekte Türen entdeckt worden, so die SBB. Zudem habe der Einklemmschutz teils zu wenig sensibel reagiert. Der Bundesrat will einen nationalen Adressdienst schaffen auf Grundlage der AHV-Nummer. Darauf zugreifen können sollen Gemeinde, Kantonen und der Bund, aber auch berechtigte Dritte wie Krankenkassen. In Genua ist ein Jahr nach dem Einsturz der Morandi-Brücke der 43 Opfer gedacht worden. Tausende Menschen versammelten sich am Unglücksort. Auch der italienische Präsident Sergio Mattarella nahm an der Gedenkveranstaltung teil.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.